Darf ich alle grüßen, hier im Saal und da draußen im Livestream. Und Alois hat so richtig am Punkt gebracht, wie der lebendige Gott in sein Leben eingebrochen ist. Und das ist das, worum es bei uns hier herinnen geht, dass wir, die wir es erlebt haben, zurückschauen dürfen an den Punkt, wo Gott uns das erste Mal begegnet ist, und denen das vielleicht noch nicht passiert ist, denen Gott noch nicht unterkommen ist, dass die das wissen dürfen, das geht. Und so darf ich mich vorstellen, mein Name ist Otto Just und ich bin Teil des Leitungsteams in dieser Gemeinde. Und ihr habt ja auf dem Flyer etwas gesehen, da steht drauf, wie geht die Geschichte aus? Und man muss ja wirklich sagen, Menschen lieben Geschichten. Inzwischen ist die Fantasie ein bisschen zurückgegangen, weil man die Geschichten schon auf die Leinwand projiziert kriegt, in Formen, wie man es zum Teil auch sich gar nicht wünscht, weil es ganz einfach so grauselig manchmal ist. Und es ist eine eigenartige Sehnsucht des Menschen, solche Sachen anzuschauen. Aber was uns alle eint, ist, wir wünschen uns eigentlich irgendwo in der Geschichte immer ein Happy End. Wir wünschen uns einen Sieger, wir wünschen, dass es gut geht. Aber zumindest, dass es ein stimmiges Ende gibt, dass die ganze Sache irgendwann Sinn gibt. Und was für Ärger ist, wenn eine Serie, die wir länger anschauen, so richtig unbefriedigend ausgeht. Vielleicht sogar ein offenes End, die ganz einfach so irgendwo verschwindet und da am Ende dann gar nichts Sinnvolles übrig bleibt. Oder wer hat es schon erlebt? Man nimmt einen Film auf und nimmt es kurz auf. Bevor es richtig zu Ende ist, schnapp. Richtiger Frust, man sucht im Internet, schaut, wo kann man vielleicht noch den Film finden und zahlt vielleicht dann noch die 5, 6, 7, 8, 10 Euro noch, damit man endlich das Ende sehen kann, oder? Ist es nicht so? Kennst du das so nachvollziehen, gell? Ja, wie geht die Geschichte aus? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen, nicht nur in einem Kinofilm oder an einer speziellen heutigen Begebenheit. Es ist eine Frage, die uns immer mehr in der Weltgeschichte sich stellt, wenn wir anschauen, was in den Nachrichten passiert. Und es ist aber eine Frage, die meine Lebensgeschichte angeht. Wie alles so gesprochen hat von diesem schwarzen Loch. Sehr viele Menschen in der Welt gehen heute umeinander und ich werde fast befürchten, es ist die Mehrheit, die sagt, nachher ist nichts mehr. Die Frage ist, stimmt das? Oder ist es eine ganz schiere Täuschung? Was kann die Frage für mich, für dich heute bedeutsam machen? Eben, wie ich gesagt habe, dass die Medien ständig eine Klimakatastrophe hervorbeschwören. Unwetterkatastrophen national und international begleiten uns im letzten Jahr. Sogar hier in Graz Umgebung, ich habe selber miterlebt, einen Hagel, wie wir ihn schon lange nicht mehr gehabt haben, der unsere Ernte zum Teil zerstört hat. Oder einen Bekannten in Deutsch-Feistritz im Juni so betroffen hat, dass er Angst um sein Leben gehabt hat, dass er geglaubt hat, das Haus schwimmt weg. Wir sehen es im Donautal. Wir haben es gesehen in der Schweiz, in Italien, in Spanien, Hurricanes und Tornados. Kurz davor eine dreijährige Corona-Krise, die uns mit allen Auswirkungen zum Teil ganz schwer betroffen hat. 2 Jahre Ukraine-Krieg, 1 Jahr Nahostkrieg in verschiedensten Ausprägungen mit immer wieder stärkeren Eskalationen durch Einschreiten von Mächten bis Angriffen durch den Iran und so weiter. Verunsicherungen durch politische Entwicklungen. Es sind wirklich turbulente Zeiten. Und dann kleben sie Leute an der Straße fest und nennen sich letzte Generation. Es ist ein eher pessimistischer Name, aber es ist bezeichnend. Und es gibt eine zeitgenössische Karikatur, wo die Erde so dargestellt ist als Globus, wo dabei steht, ich habe Homo sapiens. Und dann steht dabei, keine Angst, das geht vorbei, nicht? Ist das unsere Zukunftsvision? Ist das das, was wir uns so vorstellen? Ist das das Gefühl, das bei uns umgeht als bezeichnendes Symptom unserer Zeit? Die Medien, elektronisch, Print und sozial liefern uns aktuelle Infos 24/7. Und das ist etwas, was uns fordert, was uns überfordert zum Teil. Und so fragen wir uns in dieser Weltgeschichte, wie soll ich persönlich damit umgehen? Hat unsere Weltgeschichte ein Happy End? Hat meine persönliche Geschichte ein Happy End? Und worauf habe ich persönlich überhaupt einen Einfluss? Wir stellen schon in verschiedenen Bereichen fest, dass wir machtlos sind, und Machtlosigkeit ist eines der unangenehmsten Gefühle, die wir haben können, wie wir uns ausgeliefert fühlen und den Eindruck haben, ich kann gar nichts machen. Früher mal hat man vom Strom der Zeit gesprochen, wir können heute vom Schnellzug der Zeit sprechen. Ein Strom, in dem er schwimmt, ein Schnellzug, in dem er fährt, dem er wieder Haltestellen hat, in denen man Entscheidungen treffen kann. Aber eins ist sicher, der Zug führt unweigerlich für uns zu einer finalen Endstation. Und keiner weiß wann. Vielleicht heute. Und die erste Antwort darauf, wie die Geschichte von uns zunächst ausgeht, ist, wir müssen alle früher oder später sterben. Nun wissen wir die Antwort. Wir könnten abschließen und nach Hause gehen, oder? Das wäre so eine frustrierende Geschichte, wie die Geschichte von dem Film, den man nicht ausreichend lang aufgenommen hat. Also diese Antwort ist wahr, sie ist nicht befriedigend, sie ist wichtig. Und wir müssen feststellen, manche Menschen leben wirklich, als ob es keinen Morgen gibt, oder? Zumindest im Straßenverkehr hat man manchmal das Gefühl. Aber diese Antwort ist völlig unzureichend. Was ist danach? Alles aus? Auslöschung? Und die Frage ist auch, interessiert mich das heute? Habe ich nicht Zeit genug? Als ein Junge denkt man vielleicht, naja, das Leben dauert schon eine Zeit, nicht? Aber beim Alters haben wir gesehen, das trifft einen unter Umständen sehr früh mit 14 und dann denkt man, was mache ich mit dem Leben? Nicht? Die Bibel sagt ganz eindeutig, es gibt ein danach. Hebräer 9,27 stellt fest, wie wir schon Horschaft geschlossen haben im Strom der Zeit, jeder muss einmal sterben. Und kommt danach vor Gottes Gericht. Wie geht die Geschichte aus? Es gibt ein danach. Es gibt eine ewige Gerechtigkeit. Wer Böses tut, der tut es nicht nur Menschen, sondern auch Gott. Das ist so eine zweiseitige Sache, eine zweifache Schuld, die zutrifft für einen Massenmörder oder für die geklauten Solette von meiner Omi. Die geklauten, meine Omi hat Solette gehabt und die haben mir so gut geschmeckt. Aber ich habe es nicht immer gekriegt. Ne? Aber ich habe gewusst, was es hat. Nicht? Das ist kein Spaß. Tatsächlich ist es so, das ist daneben. Ich habe damals gewusst, dass das daneben ist. Die Bibel sagt Sünde dazu. Und es ist eigenartig, die Bibel sagt da, wir müssen darüber Rechenschaft ablegen. Sie sagt, über jedes unnütze Wort. Boah, oder? Krass. Müssen die jetzt schon fast aufhören, gell? Aufpassen. Es ist so, dass nach der Bibel Gott unser Bauherr ist und Eigentümer der gesamten Schöpfung, einschließlich aller Menschen. Können wir uns das so vorstellen, dass wir uns nicht selber gehören, sondern dass es einen gibt, der uns gemacht hat, dem wir gehören? Ich habe mir einmal über den interessanten Zusammenhang zwischen den Begriffen Besitzer und Eigentümer auseinandergesetzt und habe festgestellt, es ist nicht das Gleiche. Der Besitzer ist der, der drauf sitzt, und der Eigentümer ist der, dem das gehört. So, wir sind Besitzer schon, aber Besitzer ist Pächter auf Zeit, der nur alles, könnte man sagen, übertragen hat oder als Leihe bekommen hat und der Rückgabebedingungen hat. Und Gott hat tatsächlich in unser Herz bestimmte Rückgabebedingungen reingesetzt, wo wir im Gewissen feststellen, dass manche Dinge ganz einfach mit dem Besitz eigentlich nicht getan werden dürften. So wie wir das in Pachtverträgen drinnen haben, dass wir diese Landwirtschaft meistern, und ich habe so ein Stück, wie die zu betreuen ist, was man davon entnehmen kann, nämlich, dass man sie nicht ausplündern darf, sondern dass ich sie auch in dem Zustand gut erhalten, wie ich sie übernommen habe, auch wieder zurückgeben muss. Ohne sie zu beschädigen, ohne die Gebäude zu verwahrlosen, und die dürfen wollt dann nicht leerschlägern. Sondern ich darf nur den Zuwuchs, der drinnen kommt, den darf ich entnehmen, und da darf ich eine Wertschöpfung damit machen. Das heißt, es gibt Nutzungsgrenzen drinnen, die Gott uns in unser Herz durch unser Gewissen reingelegt hat und die wir Menschen leider, müssen wir feststellen, immer wieder überschreiten. Und so sehen wir, wie schon eingangs besprochen, die Bilder, die die Griechen von dem Begriff Zeit genommen haben, nämlich Chronos und Kairos. Chronos, das Bild für diesen Strom, oder wie ich heute schon gesagt habe, von dem Schnellzug. Und Kairos, das Bild für den Zeitpunkt, die Gelegenheit, oder man könnte ja sagen, im Zug für die Haltestelle. Das ist so dieser gelegene Zeitpunkt, auf den es ankommt. Und man hat den Kairos auch wirklich mit dem die Gelegenheit beim Schopfbacken beschrieben. Ein Mann nimmt einen anderen beim Schopf. Und die Frage ist, was ist diese Gelegenheit? Wann ist dieser einzigartige Zeitpunkt, oder sind diese Zeitpunkte die Zeitpunkte, die wir beim Schopf packen sollten, wo wir die wichtigen Entscheidungen treffen sollten? Wann und wo? Unter welchen Umständen? Alois hat von einem so einem Kairos erzählt, wie er auf den Knien war und wie er Gott unbeholfen, aber ehrlich gesagt hat, wie es ihm geht. Dieser Kairos ist eingebettet in den Alltag unserer Lebensgeschichte. Und die Frage ist, wie läuft unsere persönliche Geschichte ab? Wie läuft die individuelle Lebensgeschichte in Mitteleuropa ab? Ich kann einmal ernst dazu sagen, zum Teil völlig anders als in Zentralafrika, in Indien oder vielleicht sogar in Lateinamerika. Ich war im Tschad, und mir hat jemand eine Begebenheit erzählt. Sie haben in einem Dorf, wirklich so wie man sich's vorstellt, mit diesen spitzenrunden Hütten, umgeben von einem Verhau von Dornengestrüpp, wo sie ihre Ziegen in der Nacht drinnen gehabt haben, hat einmal einer im Burm gefragt, was er einmal werden will. Nicht? Was? Schafhirte? Eine voll intelligente Frage, oder nicht? Der hat da drinnen in diesem Bereich wirklich nur diese Möglichkeiten gehabt. Und war vielleicht glücklicher als mancher andere bei uns, gell? Muss man auch dazu sagen. Kann passieren. Wie läuft es bei uns? Kindheit und Schule, Berufsausbildung, Studium, Wohlstand, Realisierung von Lebenszielen und da drinnen mitten eingebettet da immer wieder der Wunsch nach Bedeutung. Eines der zentralen Wünsche, die wir Menschen haben, ist ein Wunsch nach Bedeutung, dass wir etwas bewegen, dass wir einen Unterschied machen. Karriere, Freizeit, Partnerschaft, Familie. Und was wir oft feststellen, meine Zeitgeschichte, meine Lebensgeschichte kann von der Zeitgeschichte der Welt völlig unabhängig sein. Also ein wichtiger Grundsatz, den wir heute schon feststellen müssen, ist, wenn wir rundherum jetzt diese Botschaften hören von Katastrophen und so weiter, meine Lebensgeschichte kann völlig unabhängig von dieser Zeitgeschichte sein, nämlich im Plus und im Minus. Ein altes Mitglied unserer Gemeinde hat mir einmal erzählt, und ich war Kriegsteilnehmer, die Nazis im Ort wurden zornig auf ihn und haben es geschafft, dass sie ihn in den Krieg geschickt haben. Und was ist passiert? Er ist zur Marine gekommen und war 3 Jahre ohne Feindberührung. Das heißt, er war im Krieg. Er hat den Feind nicht gesehen. Das kann passieren. Auf der anderen Seite können wir Frieden, Wohlstand haben und Kampf ums Überleben. Auf einer Intensivstation. Eine dramatische Diagnose, ein Unfall bricht plötzlich in unser Leben rein. Die Weltgeschichte kann komplett ruhig sein. Und trotzdem kann es für mich dramatisch sein. So war es zum Teil mit Corona. Ich war draußen am Land in meiner Landwirtschaft. Ich war draußen im Freien, ich war in der frischen Luft. Corona hat mich zum Teil überhaupt nicht interessiert. Anders als ausgeschaut beim Lockdown im 10. Stock, gell? Wo du eingesperrt warst, wo du nicht raus hast dürfen, das war die Sache. Und so sehen wir, dass Hoch und Tiefs in der Weltgeschichte passieren, dass sie oft unabhängig von deinem und meinem Schicksal ablaufen und die Globalisierung mit den elektronischen Medien verstärkt heute ein subjektives Bedrohungsgefühl. Das heißt, wir erleben immer wieder, dass uns die Dinge beunruhigen. Beunruhigung ist ungut. Corona hat uns gesagt, Angst ist der schlechteste Berater. Angst ist eine Emotion, die zum Teil von Führenden gebraucht wird, um Massen zu steuern. Angst ist das, was uns am schlechtesten tut und wo wir die schlechtesten Entscheidungen treffen. Und daher ein wichtiger Punkt. Wir müssen von der Weltgeschichte nicht abhängig sein. Und was ist, wenn tatsächlich heute Abend, was sich keiner wünscht, wir abberufen werden? Dann ist völlig irrelevant, wie die Weltgeschichte weitergeht, oder? Ein ganz wichtiger Punkt, dass unsere individuelle Geschichte mit den Hoch- und Tiefpunkten unabhängig von der Weltgeschichte, hauptsächlich unabhängig von der Weltgeschichte ablaufen. Und so haben wir Hoch- und Tiefpunkte in unserem Leben und es begleitet uns. Unser Leben, könnte man sagen, ist ein Auf und Ab. Was wir nicht immer mögen. Aber ich kann es eins sagen, das habe ich schon mal verglichen. Das EKG zeigt uns, ein gerader Strich ist bedrohlich. Gell? Also das Auf und Ab gehört dazu. Und ich muss auch eins dazu sagen, die stärksten Lektionen lernen wir unten. Die zentralen Lektionen lernen wir nicht oben. Oben passiert, wenn es ein Esel gut geht, dann geht er am Eis tanzen. Unten kann man erleben, Gott, wenn es dich gibt, dann sagt er mir. Können wir, müssen wir nicht. Weil wir auch feststellen müssen, Not lehrt nicht nur beten, sondern leider auch fluchen. So, wenn wir an Highlights denken, dann mach die Augen zu und denk einmal kurz an deine schönste Erfahrung. Ganz individuell. Vielleicht ist es beim einen ein besonderes Fest. Das erste Fahrrad, Moped, Auto, ein Ausbildungsabschluss. Die Hochzeit. Eine Reise oder Dinge, die uns gut gelingen. Was können die Tiefpunkte sein? Schwere Erkrankungen, Unfälle, Verlust von geliebten Personen, Dinge, wo wir schuldig werden, wo wir selbst und anderen nicht vergeben können. Und wir dürfen schöne Dinge erleben und wir müssen manchmal auch durch die schweren einfach durch. Und wie ich gesagt habe, Tiefpunkte sind oft Gelegenheiten und Begegnungsstätten mit Gott. Man könnte sagen, Not und Schmerz können Wecker Gottes sein. Müssen nicht. Wie jemand gesagt hat, er ist im Winter vor dem Fenster gestanden und hat einen Türen, könnte man sagen, einen Baum ohne Laub gesehen. Und hat sich daran erinnert, wie dieser Baum im Frühling Blüten hatte, im Herbst Obst getragen hat und in dem Moment, wo er den Baum gesehen hat, hat sich Gott ihm in seiner Vielfalt und in seiner unendlichen Gewalt offenbart und war tief betroffen davon. Tief betroffen von diesem Baum, der ganz einfach da so im Winter gestanden ist. So, es ist eine ganz spezielle Situation, wie Gott in unser Leben reinkommt. Und es ist eine ganz spezielle Situation und eine ganz spezielle Sache, wie wir zu unseren Antworten kommen auf die Fragen nach dem Woher, Wohin, Wozu. Und es ist heute die Frage, ob diese Antworten tragen. Ob die Antwort, die du hast, tatsächlich ausreichend ist. Ob das genug ist. Ob das dich dahin führt, dass plötzlich anfängst eben Medien zu konsumieren und sagen, ich muss mein Leben irgendwo mit das anfüllen. Und vor allem die Frage ist, kann ich mit dieser Antwort, ist sie krisentauglich, kann ich mit ihr leben und vor allem, kann ich mit der Antwort sterben? Der Psalm 90, 12 sagt, lass uns erkennen, du Gott, lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen. Tatsächlich ist der Zeitpunkt, den wir manchmal in unserem Leben haben, und sei es auf einem Begräbnis, am Sterbebett oder sonst irgendwo, wo wir diese Limitierung feststellen, dass das ein Bereich ist, der uns gut tut, sagt die Bibel, dass wir Einsicht bekommen. Dass ich drüber nachdenke, wohin gehe ich mit meinen dunklen Seiten, die wir alle haben, oder wie es vielleicht dort oder da der Fall ist, könnt ihr noch einmal ganz neu anfangen. Kennt ihr diesen Gedanken? Könnt ihr noch einmal ganz neu anfangen? Und das ist der Punkt von Gottes Geschichte, wo Gott Menschen begegnet, wie alles. So hat jeder, der Jesus persönlich begegnet ist, seine individuelle Geschichte mit Gott, und wir lieben es manchmal, uns gegenseitig diese, könnte man sagen, Liebesgeschichte zu erzählen. Es ist eine Geschichte, wie manchmal eben auch Ehepaare sie erzählen, wie sie einem Partner begegnet sind. Aber eben auch, wo war dieser Punkt in meinem Leben drinnen, wo mir Gott begegnet ist. Und mir ist es auch so passiert, dass mir Gott immer wieder unterkommen ist. In verschiedenster Art und Weise, in Krisen, in Herausforderungen, ganz leise, auf der Militärakademie, in Stress. Und da bin ich tatsächlich einmal mit dem Rücken an der Wand gestanden und ich habe sowas erlebt. In der Militärakademie ist eine Kirche eingebaut, die Georgskirche in dieser alten Burg. Und ich bin eines Nachts wirklich vor einem Altar hingegangen, im Finstern, bin im Batschen von meinem Zimmer dort hingegangen, in die Kirchen rein, habe mich vor einem Altar hingestellt und habe gesagt, Gott, wenn es die gibt, dann sag die mir, hilf mir. Und im Weiteren, und das war wirklich ein Stress, mein Lehrzugskommandant wollte mich rausschmeißen, der hat alles dran gesetzt, dass er mich wegkriegt. Und das ist auf einer Militärakademie ein unangenehmer Zustand, ich kann euch das versprechen. Das Heranführen an die physischen und psychischen Leistungsgrenzen, das am Dienstplan draufgestanden ist, kann man noch ein bisschen verstärken. Gell? Und das hat er probiert. Und je mehr er es probiert hat, desto mehr habe ich mir gedacht, aber sicher nicht, aber ich war echt fertig. Und dann bin ich dort gestanden in der Kirche. Ich konnte mich an das Gebet erinnern. Gott ist mir erst, könnte man sagen, fast 2 Jahre später begegnet. Aber an was ich mich heute erinnern kann, das habe ich später erst reflektiert, das habe ich erst vor kurzem reflektiert. Gott hat mich rausgenommen. Der Lehrzugskommandant hat mich 1 Monat später von der Schaufel runterlassen. Irgendwie habe ich Glück gehabt in einer Situation. Er hat immer wieder bei Gefechtsübungen für mich den ungünstigsten Zeitpunkt ausgesucht, wo er gesagt hat, der Kommandant ist ausgefallen und ich muss jetzt dieses Schlamassel reparieren. Und ich habe Glück gehabt. Ich habe das Schlamassel repariert. Und er lässt alle antreten, rehabilitiert mich vor angetretener Mannschaft, sagt, ich habe mich geirrt. Der Militärakademiker Just ist okay, der kann das. Und von dort weg war Ruhe. Von dort weg war die Militärakademie wirklich eine feine Sache. Hat mir richtig Spaß gemacht, aber bis dorthin war es die Hölle. Ich habe erst im Reflektieren darüber nachgemacht, dass Gott das dann hat. Gewaltig. Manchmal ist es so, dass wir ein bisschen auf der Leitung stehen. Aber für mich war gleichzeitig der Soldatenberuf auch ein Hindernis, um ein neues Leben mit Jesus anzugehen, weil ich einen Widerspruch geführt habe. Was tut der Soldat ganz einfach mit dem Christentum, mit Nachfolge Jesus? Das hat überhaupt nicht zusammengepasst. Nicht? Aber eine innere Sehnsucht war da. Ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen. Gottes Maßstäbe haben mich angesprochen. Und dann war irgendwo ein Punkt da. Und wir wissen das. Der Punkt, wo es dran ist. Vielleicht heute. Dieser Kairos, dieser Zeitpunkt der Entscheidung. Bei mir 1985 im Herbst habe ich die Gelegenheit beim Schopf gepackt und habe in einem Gebet den Bund mit Gott geschlossen. Ein Gebet. Wir haben heute gehört, wenn wir mit Gott reden, ist es ein Gebet, nennt man das halt. Ne? Aber eigentlich ist Gebet nicht irgendeine Formel. Nicht einmal hingeleiertes Vaterunser, das ist eigentlich kein Gebet, gell? Werde ich nur sagen. Das ist eine Formel. Aber das ist dort, wo ich wirklich an den Gegenüber denke und dort, wo ich auf Jesus hinschaue und dort, wo ich ihm anrede. Botschert, könnte man sagen, manchmal unbeholfen in die Art, aber wie es in meinem Herzen drin ist. Weil Gott schaut ganz einfach auf das, was in deinem Herz drinnen ist. Ist das nicht cool? Der kann das hören. Gedanken sind nicht frei, gell? Das Lied Gedanken sind frei ist ein Selbstbetrug. Sind's nicht, Gott sieht es. Gott sei Dank auch. Nämlich diese Gebete, wo wir hinkommen, wo wir den Bund schließen und wo das passiert, was in Römer 10, 9 steht. Wenn ihr also mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr und im Herzen glaubt, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Wer mit vom Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt und wer mit dem Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet. Coole Geschichte. Da haben wir da schon einen Hinweis, wie die Geschichte ausgeht, oder? Man könnte sagen, dort berührt der Himmel die Erde. Dort berührt uns Gott, dort berührt uns der Himmel. Wir können das Ganze nie ganz verstehen. Wir verstehen das nicht. Wir verstehen nicht, dass Gott uns liebt. Vielleicht am Anfang, wenn wir uns noch für einen guten Kerl halten. Gell? Aber Jesus, der König der Könige, der Schöpfer des Universums. Und was macht er? Der kommt runter. Nicht nur das. Der geht für uns ans Kreuz. Der Gerechte für die Ungerechten. Aber er ist dort nicht geblieben, sondern er ist auferstanden. Cool. Und über 500 Menschen haben ihn nachher gesehen. Das ist nicht nur was, was wir ganz einfach so irgendwie annehmen, sondern Paulus sagt ganz klar, da gibt es Zeugen dafür. Die Jünger, die 500, und Paulus sagt, wenn das nicht wäre, dann könnte man zusammenpacken. Dann ist alles, was wir da tun, für nichts. Aber er ist auch verstanden. Und das, was noch cooler ist, wir können ihm heute noch begegnen. Und dann könnte man sagen, nachdem Gott mir begegnet ist, das ist History. Ich nehme das Wortspiel von Markus, his story. Seine Geschichte mit dir und mir, durch diesen Bund, durch diesen Führungswechsel, dadurch, dass Jesus in dein Herz kommt, dass wir die Staatsbürgerschaft wechseln. Manche Länder haben keine Doppelstaatsbürgerschaft, ich kann euch garantieren, die haut hin. Weil wir können Österreicher sein und trotzdem zum Volk Gottes gehören. Also ich hoffe, ihr habt eine Doppelstaatsbürgerschaft, oder? Zumindest die. Und wir bekommen einen völlig neuen Wert. Und ganz egal, wie du dich fühlst, ganz egal, wie mies es mir manchmal geht und wie ich manchmal das Gefühl habe, dass ich auch unter jeder Kanon bin. Könnt ihr euch vorstellen, dass einem das passieren kann? Okay, eigentlich nicht. Gell? Wir bekommen einen neuen Wert. Gottes Gerechtigkeit. Du bist Gottes Gerechtigkeit. Ich bin Gottes Gerechtigkeit. Ist das cool? Also das ist wirklich dann, wenn wir angegriffen werden und wenn wir irgendwas vergeigen, wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir uns diese Gerechtigkeit Gottes vor Augen führen. Dass er uns unsere vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden ganz einfach ans Kreuz getragen hat. Und dann ist die Frage, woher weiß ich denn, dass Gott mir begegnet ist? Weil Gott uns Bestätigung drinnen gibt. Ich kann dir nur eins sagen, du weißt es. Okay? Du weißt, dass der Gott begegnet ist. Das geht ganz einfach durch. Und wie fühlt man das? Ich kann das nur sagen, das ist wie mit dem Geschmack von Williamsbirnen. Ne, kennst du den Geschmack von Williamsbirne? Also wenn du ihn nicht kennst, du musst es kosten. Okay? Und ich kann euch sagen, jeder kann das feststellen. Ich brauche es euch nicht beschreiben, sondern es ist notwendig, dass ihr es selber probiert. Gell? Und so ist dann unsere Begegnung mit Gott unverwechselbar, so wie ich nach dem Dienst heimgefahren bin. Kurz nach meiner Entscheidung, kurz nach meinem Gebet, fahre ich von Gradkorn die Weinzettelstraße runter, in der Kurve beim Golfplatz, habe ich plötzlich den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, wenn du jetzt sterben würdest, wenn du jetzt einen Unfall hättest oder sonst was, du bist in Ewigkeit bei mir. Und in dem Moment hätte ich aus der Haut fahren können und voll freut. Da hat Gott mich im Herz drinnen berührt und da habe ich inwendig erlebt, dass Gottes Wort sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und Gott bestätigt das, was in der Bibel drinnen steht. Die Bibel fängt an zum Reden. Gott spricht in der Versammlung, Gott spricht durch die Predigt, Gott spricht durch das Bibellesen. Und er kann sogar durch einen Ausdruck, durch ein Poster auf einer Straßenbahn und durch alles. Auch durch den Baum im Winter. Gott wird lebendig, er sagt uns, er spricht uns an. Aber das hat auch Konsequenzen. Ich kann effektiv sagen, dass Gott uns auch erzieht. Er mehrt unsere negativen Charakterzüge aufdecken. Gut ist, wenn wir sie ihm hinbringen. Er bringt es uns immer wieder außer. Und er geht mit dir durch den Alltag. Ein ganz wichtiger Punkt. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Alltagswerkzeug, oder? Oder nein, ich probiere es erst einmal selber nicht. Und dann, wenn es gar nicht mehr geht, wir sollten uns angewöhnen, die Dinge, ich spreche zu mir, gell? Die Dinge frühzeitig mit dem Herrn zu besprechen. So, was hat das jetzt mit dem Ausgang von unserer Geschichte insgesamt zu tun? Durch die persönliche Beziehung mit Gott, durch diese Glaubhaftigkeit der Bibel in den einen Punkt, kommen wir immer mehr drauf, dass Gott schlüssiger in den Dingen ist, die er über die Welt sagt. Ich weiß plötzlich, mein Leben hat ein Happy End. Er hat mir gesagt, ich habe ewiges Leben. Also den Teil der Geschichte können wir abhageln. Deine Geschichte mit Gott geht so aus, dass er ein Happy End hat. Er wird alle Tränen abwischen, hat er gesagt. Es wird kein Tod, kein Geschrei, keine Not, nichts mehr sein. Damit dringen wir einmal durch die Weltgeschichte durch, weil wenn meine persönliche Geschichte einmal positiv ausgeht, dann ist es vollkommen egal, wie das andere ausgeht. Oder? Aber wir stellen fest, wenn wir merken, wie die Bibel zutrifft in dem, was sie sagt, wenn wir das kennenlernen, dann können wir mit dem, was die Bibel sagt, auch Rückschlüsse auf die Weltgeschichte machen. Weil Gott hat sie offenbart da drinnen. Gott hat uns gesagt, wie die Geschichte ausgeht. Er hat uns gezeigt, dass er den Israeliten, und ich nehme ein Beispiel aus der Bibel, das bis heute Auswirkungen hat, nämlich das Beispiel der Deportation, Vertreibung und Heimkehr der Israeliten in ihr Land. Man muss sich Folgendes vorstellen. 1500 Jahre vor Christus hat vor dem Einzug ins versprochene Land Gott bereits den Israeliten gesagt, wie er mit ihnen umgehen wird, wenn sie ihn verlassen. Ich lese aus 5. Mose 28, 15. Wenn ihr aber nicht auf den Herrn, euren Gott, hört und nicht all seine Gebote und Ordnungen befolgt, die ich euch heute gebe, dann wird sein Fluch euch treffen. Er wird euch fortjagen zu fremden Völkern. Er wird euch fortjagen zu fremden Völkern. Wir sehen das dann 1000 Jahre später mit der babylonischen Gefangenschaft. Ihr müsst euch vorstellen, 1000 Jahre bevor die babylonische Gefangenschaft war, hat Gott ihnen dort am Ebal gesagt, wenn ihr das tut, ich werde euch unter fremde Völker bringen. Und Die Propheten sind immer dichter geworden. Die haben das detailliert beschrieben, was passieren wird. Bis auf die persönlichen Schicksale der Könige hin, haben die Propheten ihnen gesagt, das wird dir passieren, das wird dir passieren, das wird dir passieren. Krass, oder? Aber dort am Ebal sagt er noch was. Das war der erste Durchgang. Er wird euch fortjagen zu fremden Völkern bis in die fernsten Länder der Erde. Am Ebal. Bevor sie ins Land, in ihr versprochenes Land gegangen sind. Am Ebal hat er ihnen das bereits gesagt. Da war ja gar keine Idee davon. In diesen Ländern werdet ihr nicht zur Ruhe kommen und kein neues Zuhause finden. Der Herr wird euch in Angst, Dunkelheit und Verzweiflung stürzen. Am Ebal. 1500 Jahre vorher. Und danach, also 1600 danach, 70 nach Christus, zerstört Titus Jerusalem und das jüdische Volk wird in mehreren Wellen bis 150 nach Christus ungefähr in alle Länder der Welt zerstreut. Ist das krass? Eine Vorhersage, die 1500 Jahre vorher war, eine völlige Vertreibung, einschließlich der wiederholten negativen Begleiterscheinungen wie Ghettos, Ausgrenzung und Holocaust. Die Juden waren immer wieder verhasst, bis aufs Blut. Und wir haben auch gehört und wir erleben es immer wieder, dass Gottes Volk von Satan besonders angegriffen wird auch. Wir müssen auch sagen, dass sie zum Teil eben säkularisiert auch Gottes Willen auch heute nicht tun. Ne? Aber ändert nichts daran, sie sind sein Volk. Aber zwei Kapiteln später passiert noch was. Im 5. Mose 30 lesen wir, wenn ihr wieder auf das hört, was ihr heute durch mich sagt, wenn ihr und eure Kinder ihm von ganzem Herzen und mit aller Hingabe gehorcht, dann wird euch der Herr das Schicksal zum Guten wenden. Er wird sich über euch erbarmen und euch aus allen Ländern zurückbringen, in die er euch vertrieben hat. Selbst wenn ihr bis ans Ende der Welt verschleppt worden seid, wird der Herr euch, euer Gott, euch von dort zurückholen. Dann bringt er euch wieder in das Land, das euren Vorfahren gehört hat und ihr könnt es neu in Besitz nehmen. Wer hätte das gedacht, nachdem Titus die vertrieben hat? Wir können sagen, 3600 Jahre nach Ebal hat Gott sein Wort, das er dort gesprochen hat, erfüllt. Und die Rückkehr, die erste Rückführung aus der babylonischen Gefangenschaft ist passiert, aber vor allem die Rückkehr aus dem Land, aus allen Ländern in das Land der Vorfahren hat begonnen, 1882 mit den ersten Migrationswellen aus Russland. 1948 Staatsgründung. Das Wunder des Überlebens von Israel mit heute 9 Millionen ungefähr, umgeben von lauter feindlichen Nationen, die sich vorgenommen haben, Israel zu vernichten. Okay? Ist das krass? Die Nationen sind nicht nur unfreundlich. So gab es den Unabhängigkeitskrieg 1948. In dem Moment, wo die Vereinten Nationen Israel anerkannt haben, hat der Krieg angefangen. Und die haben ihn gewonnen. Die Suezkrise 1956, der Sechstagekrieg 1967, der Yom Kippur 1973, die Libanonkriege 82 und 2006 und heute wieder der nächste Durchgang. Wir sehen, dass dort unten Israel nicht zur Ruhe kommt. Israel ist der Zeiger, könnte man sagen, auf der Uhr der Welt. Und das passiert, was Gott ihnen versprochen hat. Sie nehmen das Land ein. Nicht irgendeine Insel im Ozean. Es war ja vorher, hat es ja Ideen gegeben, wo bringen wir die Juden endgültig unter. Ne? Da hat es auch andere Ideen gegeben, dass man sie irgendwo unterbringt. Nein, Gott hat gesagt, in ihrem Land der Väter und nirgends anders. Und diese groben Beispiele geben uns über Gottes Zuverlässigkeit in seinen Aussagen so Auskunft, dass wir sagen können oder unsere Frage beantworten können, wie geht die Weltgeschichte aus? Was können wir aus den bisherigen Feststellungen über die Zukunft ableiten? Und die Bibel spricht in Matthäus 24 und Offenbarung 20, 21 und in vielen anderen Bereichen mehr drüber. Und wir haben es in den christlichen Glaubensbekenntnissen drinnen. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen zu richten. In der katholischen und evangelischen Kirche hören wir das jeden Sonntag. Jeden Sonntag bekennt einander euren Glauben. Ich möchte halt nicht wirklich fragen, und es gibt eine Untersuchung darüber, was die Leute dann glauben, wenn sie es sagen. Sie sagen, wir kennen es auswendig, okay? Viele. Wir kennen es auswendig. Aber die Werte gehen im Bereich empfangen durch den Heiligen Geist und geboren von der Jungfrau Maria, gehen die ganz tief runter. Da gibt es eine Statistik, eine Umfrage, was die Leute wirklich glauben. Und die anderen Sachen sind auch nicht viel höher. Gell? Das heißt, wir haben überhaupt einmal kaum ein Viertel der Leute, die das aussprechen, dass sie irgendeine Idee haben, dass sie das glauben, was sie sagen. Ich kann euch aber sagen, die Bibel sagt, dass das ist so. Er kommt zurück. Und die Jünger haben gefragt, was sind die Zeichen deines Kommens? Und Jesus hat gesagt, es sind Wehen. Zunahme von Verführung, Gesetzlosigkeit, Lieblosigkeit, Kriege, Erdbeben, Katastrophen, Hungersnöte, Verfolgung der Christen weltweit. Und eine weltweite Predigt des Evangeliums. Und ich kann euch eins sagen, seit Corona geht das Evangelium in einer Qualität um die Welt, wie wir es vorher noch nie gehabt haben. Fast alle Gemeinden auf der ganzen Welt wurden gezwungen, mit ihren Gottesdiensten auf YouTube und ins Internet zu gehen. Und heute kann jeder Mensch, jetzt da draußen, jeder Mensch hat die Möglichkeit, das Evangelium zu hören. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, die Jesus erlebt haben. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, es zu hören. Eine weltweite Predigt des Evangeliums, eines der stärksten Zeichen, dass Jesus bald kommt. Die Bibel spricht von der Entrückung, dass Jesus die, die zu ihm gehören, abholen wird. Und da gibt es eine Diskussion, weil er auch eine Zeit einer nie dagewesenen weltweiten schrecklichen Zeit vorausgesagt wird, die große Trübsal. Da gibt es dann die Frage vor, während nach. Nur einmal, wenn uns in der nächsten Zeit der Herr holt durch einen Unfall, ist es völlig irrelevant. Und es geht weiter, 1000 Jahre Friedensreich, dann auch Weltgericht, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Die Bibel sagt uns, wie die Geschichte ausgeht. Was sagt uns das heute? Wehen bedeuten, dass die Ereignisse intensiver und häufiger werden. Und wir merken das tatsächlich. Corona war eine Wehe. Der Krieg in der Ukraine war eine Wehe. Der Krieg Israel ist eine Wehe. Und das, was dazwischen reinkommt, an wirtschaftlichen Umwälzungen, an Ängsten, an der Gefahr, dass atomare Waffen eingesetzt werden, das sind immer wieder Eskalationen. Und manche sagen, dass tatsächlich die große Trübsal und mit den Konsequenzen, die da drinnen in der Offenbarung beschrieben werden, ein Weltkrieg sein könnte unter massivem Einsatz von Atomwaffen könnte. Aber was kann man noch sagen? Die Menschen werden die Erde ökologisch nicht retten. Es ist nicht die letzte Generation. Die Erde wird auf jeden Fall in den nächsten 1000 Jahren weiter bestehen unter der Regentschaft Jesu. Und es wird eine ganz neue Qualität auf der Erde haben. Die Bibel sagt einen groben Rahmen. Jesus sagt uns nicht die genauen Zeitpunkte, außer dass er überraschend kommt. Er kommt schnell, er kommt rasch, er kommt überraschend. Was heißt das für uns? Vielleicht heute Abend. Was machen wir daraus? Wir erfüllen unseren Job weiter. Okay? Also wir dürfen das wissen. Es ist manchmal spannend zu erkennen, wie Gott die Weltgeschichte baut. Für dich und mich persönlich ist es das Wichtigste, dass wir feststellen können, wir machen unseren Job, bis er kommt. Weil er auch gesagt hat, und wenn er in der Nacht kommt, er kommt überraschend, schön, wenn ein Knecht bei der Arbeit findet. Weil er auch gesagt hat, es gibt Leute, die sagen, ah, kommt ja noch lange nicht, nicht. Dann steht, fangen ihre Mitknechte zu schlagen an, fangen zu trinken an und so weiter und so fort. Wir wollen dort nicht gefunden werden, sondern wir machen unseren Job. Die Frage ist nun zum Abschluss, habe ich eine lebendige Hoffnung? Habe ich Aussicht auf Happy End, auf biblischen Boden? Es ist keine Leistungsfrage, bin ich gut genug? Es ist eine Beziehungsfrage. Hat mich Gott schon angesprochen? Glaube ich schon an den Sohn? Lebe ich mit ihm oder will ich mit ihm leben? Ist er Chef in meinem Leben? Nach dem Motto, wer ist der Chef, Jesus oder Ego? Ne? Denn Johannes 3,36 sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. So, der Sohn hat das ewige Leben für uns vorbereitet. Er wünscht sich ewige Gemeinschaft mit dir und mir. Das sei Wunsch, sei Idee. Aber er ist ein Gentleman, er drängt sich nicht auf. Sondern er sagt mit Offenbarung 3,20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. So, Jesus lädt uns ein. So sind wir im Finale. Wie geht die Geschichte endgültig aus? Global, ganz am Ende ein neuer Himmel und eine neue Erde. Individuell, wenn ich die Tür aufgemacht habe oder aufmache, dann habe ich ein Happy End. Amen. Ja, ich darf euch bitten, aufzustehen. Ich möchte mit euch beten. Der Herr hat gesagt, er möchte seine Freunde nicht im Unklaren lassen. Er möchte nicht, dass wir böse überrascht werden. Er möchte uns rechtzeitig informieren. Er möchte, dass wir den guten Weg haben. Es ist ein tiefer Wunsch, dass jeder Mensch mit ihm in Ewigkeit zusammen ist. Es ist seine Idee. Es ist eine Idee, die ihn so beschäftigt hat, dass er ans Kreuz gegangen ist. Es ist eine Idee, die ihn so tief betroffen hat, dass er vor dem Grab von Lazarus geweint hat. Es hat ihn so tief betroffen, dass wir durch die Welt gegangen ist, dass ich, steht drinnen, sein Innerstes umgedreht hat, als er gesehen hat, dass die Menschen wie eine Herde ohne Hirten sind. Es ist der Gott, der mitfühlen kann mit unseren Schwächen, weil er gelitten hat und versucht worden ist in allen wie wir. Herr Jesus, du hast es so dir vorverlassen. Bis zum Kreuzestod. Und deine einzige Idee war, du möchtest jeden Einzelnen von uns bei dir haben. Du möchtest, dass jeder Einzelne eine Liebesbeziehung zu dir hat. Du möchtest jeden Einzelnen von uns auszuhelfen aus der momentanen Misere, ob wir sie erkennen oder nicht. Dein Wort sagt uns, wir sind ganz einfach in einer Misere ohne dich. Wir haben ohne dich kein Happy End, aber du hast es bereits vor 2000 Jahren fast auf Golgatha für uns geschafft. Gekreuzigt, gestorben, den Tod besiegt und auferstanden. Herr, so bete für jeden Einzelnen von uns, dass für all jene, die es ganz neu brauchen, du uns begegnest in ganz neuer und frischer Art und Weise, dass du uns dein Feuer ganz neu ins Herz legst, Herr. Für die, die müde geworden sind, dass du sie aufrichtest an deinem Wort, dass sie ganz einfach so eine richtig tiefe Freude haben über dieses wunderbare Erlösungswerk, das du uns geschenkt hast. Hey, ich bete für all jene, die darüber nachdenken, ob sie eine Entscheidung treffen sollen, dass du ihnen Klarheit gibst, wann es dran ist oder dass es dran ist, Herr. Herr, dass du gerade jetzt zu ihren Herzen sprichst, sie antippst und sagst, hey, warum nicht heute? Vater, es ist deine Liebe, die uns zieht, es ist dein Geschenk. Ich begreife es nicht, warum du mich gerufen hast, aber ich darf ganz einfach Danke sagen, Herr. Und so möchte ich jeden Einzelnen segnen am heutigen Tag. Segnen mit einer tiefen Begegnung mit Gott. Segnen mit einem Nachklingen in den kommenden, in die kommenden Tage, in die kommende Woche. Ja. Und bitten, dass du jeden Einzelnen als Segen sein lässt in der kommenden Woche für die Umgebung. Amen.